Vor 3 Wochen war laut Julian Nagelsmann noch alles in Schutt und Asche und jetzt wird die deutsche Nationalmannschaft bejubelt, weil sie vorzeitig in der K.O.-Runde der WM steht. 11-mal hat sie jetzt in Folge gewonnen, zuletzt 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Das war mehr als nur ein weiterer Sieg, denn die Nagelsmann-Truppe gewann, obwohl sie zurücklag, obwohl sich Nico Schlotterbeck verletzt hat, obwohl ihre Schwächen sichtbar wurden. Und genau solche Spiele haben Deutschland 2018 und 2022 vielleicht gefehlt und genau deshalb erzählt dieses 2:1 vielleicht auch mehr über die Zukunft dieser Mannschaft als noch das 7:1 zum Auftakt, denn es geht ja auch um die Entwicklung dieses Teams und um die Frage, ob Julian Nagelsmann gerade vielleicht etwas geschaffen hat, was die Weltmeisterschaft prägen kann und was bei Weltmeisterschaften ohnehin oft wichtiger ist als jede Taktik.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem Mann, der den DFB aus mehreren Perspektiven kennt. Viele Jahre lang war er Reporter, ganz nah dran an der Nationalmannschaft. Heute guckt er von außen als Unternehmer, Coach und Geschäftsführer von Be Butterfly, als Experte für Leadership und Teamkultur. Gianni Costa ist da. Ich grüße dich, Gianni.
Ganz liebe Grüße zurück. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und mit mir auf das Team guckst. Die Mannschaft, so hieß sie ja mal, so war das mal von Oliver Bierhoff erdacht worden. Mittlerweile, ich habe es gesagt, beschäftigst du dich vor allen Dingen mit Führung, Teamkultur, Veränderungsprozessen. Wenn du auf dieses 2:1 gegen die Elfenbeinküste guckst, ordnet der Coach in dir dieses Spiel anders ein, als es der Reporter vielleicht früher getan hätte?
Ja, ist eine gute und natürlich auch berechtigte Frage. Tatsächlich guckt man mit unterschiedlichen Blickwinkel auf eine gewisse Szenerie. Nichtsdestotrotz, Sieg ist Sieg. Und wer gewinnt, hat immer recht, damit wir direkt die 20 Euro fürs Phrasenschwein schon direkt in den ersten 10 Sekunden voll haben. Ich glaube, du hast es eingangs gesagt und das würde ich so komplett teilen. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften fehlte Deutschland genau so ein Spiel. Ich glaube, man kann es ja noch nicht mal dreckiger Sieg nennen, sondern es war so wirklich so ein Sieg des Willens, den man dann da gezeigt hat. Und von daher, das war in den vergangenen Weltmeisterschaften nicht der Fall. Von daher kann das tatsächlich der Auftakt von einer großartigen Entwicklung sein. Der Test steht über solche Momente, ne, kann sich eine Mannschaft natürlich im positiven Sinne sehr, sehr weiterentwickeln.
Wenn man es jetzt mal ganz provokant sagen würde, das 7:1 hat gezeigt, wie Deutschland spielen kann, das 2:1 gegen die Elfenbeinküste, wie Deutschland leiden kann?
Naja, ich glaube, man sollte das eine wie das andere jetzt auch nicht komplett überbewerten. Ja. Wir haben jetzt bei der Weltmeisterschaft gesehen, dass tatsächlich so ein 7:1 kein absoluter Selbstläufer sein muss gegen eine Mannschaft, die Curaçao, die dann jetzt auch ihren ersten WM-Punkt da geholt haben und dann schon absolut glückselig waren. Das ist natürlich so eine Geschichte für sich. Andere Mannschaften haben gegen diese vermeintlichen Underdogs sich ja schwerer getan oder haben sogar ein blaues Auge abbekommen. Also von daher muss man auf der einen Seite sagen, Respekt natürlich, ne, man muss erstmal so ein Spiel spielen. Andererseits, glaube ich, war es wichtig, gegen die Elfenbeinküste so einen gewissen Stresstest zu bestehen, auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, das ist tatsächlich insgesamt gelungen.
Hat dir dieser Stresstest was verraten, was du vorher von der Nationalmannschaft noch nicht wusstest oder noch nicht geahnt hast, dass sie es tatsächlich abrufen kann?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich muss sagen, ich habe immer sehr positiv auf diese Nationalmannschaft gedacht. Also in Zusammensetzung war irgendwie, wir haben momentan in Deutschland so einen gewissen Grundvibe, dass wir uns immer so 5-mal Punkte schlechter machen, als wir eigentlich sind. Also ich finde, wenn man sich jetzt mal die Einzelspieler anschaut dieser Nationalmannschaft, und ich gehöre ja wie du auch, ohne dass wir beide dazu viel verraten, einer Generation an, die Deutschland jedenfalls fußballerisch noch ganz anders erlebt hat, dann muss ich sagen, ist das natürlich unfassbar wuchtig, was die da auf den Platz bringen. Und am Ende, da sind es dann immer so Einzelspieler, die einen so vielleicht so einen Ticken überraschen, ne, wie Felix Metscher, wo ich halt sage, ne, den hatte ich jetzt bis kurz vor der WM noch nicht so 100% auf meiner Wunschliste drauf, von meinen so Top-3, Top-4 Spielern, die ich da in der Mannschaft gerne sehe. Ich finde, dass der eine überragende Form gerade da einbringt. Aber ansonsten machen viele das, was ich mir genau von ihnen erhofft habe. Siehe auch Dennis Undaff, der jetzt sozusagen in Vertretung für Lukas Podolski so ein bisschen in die Richtung geht, Liebling der Nation zu werden. Und das sind genau diese Rollenverteilungen. Ich wünsche mir und ich glaube auch, dass das passieren wird. Du siehst ja jetzt, du hast es ja auch in der Anmoderation kurz gesagt, Stichwort Nico Schlotterbeck, ne, das so ein Turnier. Und da ich drohe hier wirklich komplett in die Pleite zu gehen bei diesem Podcast. Nur wenn ich jetzt sage, so ein Turnier dauert lang und ich weiß, dass man alle Straßen noch reinkommen kann. Also man wird Ende tatsächlich ja mehr verkaufen. Und deswegen ist es ja so, dass in der Regel man sagt, ne, dass die Bank mit das gewichtigste Wort darüber hat, wie weit man kommt. Ne? Und wie auch eine Bank sich übrigens, by the way, und da sind wir dann auch wieder beim Thema Führung, wie sich so eine Bank während eines Spiels verhält und ja, in positiven wie in negativen Situationen. Ne? Und da fand ich zum Beispiel auch, das kann man mitnehmen von so Spielen, bei einem 7-1, ja gut, ne? Das ist dann irgendwann, gerade auch gegen den Gegner, muss ich sagen, war mir so fast mancher Freudentaumel dann schon wieder zu viel, ne, weil ich gedacht habe, geht das in die richtige Richtung. Aber wenn du gesehen hast, ne, was da los war nach dem 2-1 und wie vor allen Dingen die Bank reagiert hat, ne, wie die dann alle aufs Spielfeld gestürmt sind, das fand ich schon beeindruckend. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil das zeigt halt so, dass da sich was aufbaut, ne, dass sich da was entwickeln kann.
Du hast eben gesagt, wir sind eine Generation, die Deutschland noch anders erlebt hat. Wir haben ja auch Turniere dann schon bewusst miterlebt, wo eben so ein Teamgeist nicht da war, wo aber immer hieß, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Haben wir jetzt schon wieder so eine Turniermannschaft? Vielleicht jetzt mit diesem X-Faktor, dass eben auch der Teamzusammenhalt dasteht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Mexiko. Ein zerstrittener Haufen, der irgendwie alles Mögliche macht, aber eben nicht diesen Teamgedanken so hochhält.
Es gibt so ein Moodboard, das dir sicherlich auch schon mal über den Weg gelaufen ist, das heißt Resilienz. Ne? Und es kommt am Ende so ein bisschen darauf an, wie viel Resilienz du innerhalb eines solchen Turniers aufbaust. Auch da wieder in unterschiedlichen Bereichen eben. Ne? Also wie sehr schaffst du es, dich gegen diese Widrigkeiten, die da so auftauchen, zu wehren oder dich dagegen zu wappnen. Und da ist sicherlich die Teamkultur, ne, ein gewichtiger Faktor, also dass du halt eben einfach miteinander eine gewisse Chemie aufbaust, ne, die muss nicht in allen Teilen positiv sein. Also dieses Bild von 11 Freunde müsst ihr sein, ist Quatsch. Ja, das müssen keine 11 Freunde sein, die müssen nur wissen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Ja? Die können sich komplett auf gut Deutsch scheiße finden. Ja? Und da muss wenig bis gar nicht unter den unterschiedlichen Gruppen so viel passieren. Was immer doof ist, ist, ne, wenn man Grüppchenbildungen hat und wenn man durch diese Grüppchenbildungen dann mit dem Finger auf andere zeigt. Ne? Das ist immer Gift für eine Mannschaft. Aber wenn man grundsätzlich sagt, du, pass auf, wir machen hier unseren Job, in den Trainingseinheiten gibt es 100%, ne, und dann mit manchen mag, versteht man sich mehr, mit manchen weniger, hängt man natürlich dann auch so ein bisschen ab, ne, aber kommt dann wieder zurück zur Sache. Also man kann diesen Transfer hinbekommen, ne, oder das Trainerteam schafft das auch. Mit der Mannschaft zusammen, dann glaube ich, viel entstehen. Und du hast es gesagt, es gibt verschiedene Beispiele, die man so auch im Weltfußball sieht, ne, wo man so ein bisschen hinguckt und skeptisch drauf blickt. Ich glaube, Team Frankreich ist gerade auch noch so eine Unbekannte, wo man nicht ganz genau einschätzen kann, wie viel da sozusagen Harmonie drin ist, nur wie viel vielleicht auch Feuer drin ist. Das wird sich dann alles erst zeigen, ne, an verschiedenen Reibungspunkten im Laufe eines Turniers. Also die Top-Mannschaften sehen ja jetzt selbst in dieser wirklich völlig aufgeweichten Vorrunde, dass das nicht ein absoluter Selbstläufer ist. Einerseits, ne? Andererseits ist es dann halt auch immer so ein bisschen tückisch, ne? Weil du kommst dann irgendwann in diese K.O.-Phase rein und da kann es dich natürlich direkt peng sowas von wegfegen, wenn du da nicht richtig reingekommen bist, muss man abwarten. Aber tatsächlich insgesamt, ne, gucke ich da sehr wachsam sozusagen nach rechts und links, ne, was man so von den Mannschaften auch mitbekommt. Mhm. Das sind schon teilweise interessante Erkenntnisse.
Und hier kommt kurz Werbung.
Deutschland als Gruppenerster weiter. Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste bedeutet den ersten Einzug in eine K.O.-Runde beim größten Fußballturnier der Welt seit 12 Jahren. Damit hat das letzte Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador nicht mehr die größte Relevanz. Aber mit Bet365 Sportwetten kann man problemlos Spannung erleben. Von den Quoten sieht alles nach einem deutlichen deutschen Sieg aus. Die Quote steht nämlich bei 1,95. Wer auf eine Überraschung hofft, findet bei Bet365 Sportwetten noch diese Quoten. 4,0 für ein Unentschieden und 3,5 bei einem Sieg von Ecuador. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Das Thema Turnierstärke, ist das eher eine psychologische Geschichte oder eine fußballerische? Weil fußballerisch können sie ja alle einiges und sind schon gut dabei. Aber wie viel macht das prozentual im Vergleich untereinander aus?
Ich glaube, das ist tatsächlich der größere Teil. Ne? Also das ist die individuelle Klasse, wie man schön sagt. Ne? Die ist ein sehr punktuelles Momentum. Aber du brauchst alleine wegen der Metrik eines Turniers brauchst du viel, viel mehr, auch dieses sogenannte Turnierglück, ne, von dem immer so viel geredet wird. Das gehört aber auch ein Stück weit dazu. Und das fängt damit an, wo du ja gesetzt bist. Also in welchem Gruppenbereich du halt eben anfängst und wie du halt so ein Turnier im Optimalfall durchläufst, bis hin halt so zu Fragestellungen wie gelbe Karten, Verletzungen und. Der individuell beste Spieler einer Mannschaft wird im Zweifelsfall da jetzt nicht durch das komplette Turnier fegen, sondern du brauchst die Gesamtheit der Mannschaft. Ne? Also du brauchst diesen No-Name-Spieler, das sind jetzt alles keine No-Name-Spieler in einem gewissen Niveau, aber diesen, wie die Engländer dann sagen, der unbesungene Held, ne? der plötzlich dann eine besondere Wichtigkeit bekommt. Also den brauchst du schon.
Und du brauchst natürlich auch eine gewisse Siegermentalität und die scheint die Mannschaft ja mittlerweile dann auch wieder zu haben. Da sagen sie, du hast den Teamgedanken ja eben auch schon angesprochen, was die Ersatzspieler machen, wenn die Tore fallen, wenn es eben Szenen gibt, die Aufreger sind, dann springen sie alle auf und setzen sich im Grunde für ihre Kollegen auf dem Feld ein. Das betonen ja auch alle. Ist das auch was, was natürlich durch den Erfolg bedingt ist, dass jetzt alle zusammengeschweißt sind, weil eben die zwei Siege gekommen sind? Und wie viel gibst du auch diesen unisonen Sono-Aussagen, die dann eben kommen? Ja, wir verstehen uns alle gut. Wie viel Wahrheit steckt da aus deiner Sicht hinter oder kann da auch so ein bisschen Show nach außen bei sein? Würde man das merken?
Ja, man merkt es schon ein Stück weit, ne? Und aber sicher ist auch, dass da viel Show auch bei ist. Und das ist auch aus meiner Sicht total okay so, weil man will sich nicht in die Karten schauen lassen und dafür sind sie alle Profis, dass sie eben so eine gewisse Fassade aufrechterhalten. Mhm. Aber ich glaube, man spürt schon, wie viel Druck da auch auf dem einen oder anderen lastet, beziehungsweise eben, wenn so eine Bank eskaliert, wie nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Das Problem an einem Turnier ist ja, dass man nicht so viele Rückschläge einstecken kann. Ja, das heißt also eben, in der Vorrunde hast du halt maximal die Möglichkeit, eine Niederlage zu kassieren. Mehr geht nicht. Ab der K.O.-Phase gibt es keinen Rückschlag, von dem du dich mehr erholen kannst in dem Sinne, weil dann bist du halt eben raus und dann kannst du nur noch zuschauen. Also von daher geht es immer darum, ne, dass du natürlich egal wie dich so ans Limit bringst, ne, dass du die nächste Runde erreichst und sicher, klar, wenn du nicht spielst, dann sitzt du da nie draußen und freust dich darüber, dass du jetzt nur der Ersatzspieler bist. Und das ist aber auch völlig in Ordnung so, weil würdest du diese Einstellung nicht haben, würdest du sagen, ja, Trainer, ich bin halt gut genug, dann hast du in diesem Kreis sowieso nichts verloren. Ja, es geht immer darum, dass du da sitzt und dass du bis zu einem gewissen Punkt, ne, auch komplett innerlich dich dagegen wehrst, was da gerade passiert, ne, und total unzufrieden bist. Frag mal Nick Woltemade, ob der sich das jetzt so vorgestellt hat und ob der das, dass der das so cool findet, dass er jetzt in Anführungsstrichen nur Stürmer Nummer 3 ist, ne, mit der Wahrscheinlichkeit, jetzt gerade nicht die allergrößte Rolle zu spielen. Ne, aber das weiß er dann jetzt mittlerweile auch, denke ich mal, von seiner Zeit oder aus der Zeit, jetzt aus der kurzen Zeit von der Insel. dass er das, was man halt eben hellwach sein muss, ne? Dass man eben auf seinen Moment warten muss. Und dafür sind die Jungs, die allermeisten, bis auf ja Dennis Undav, sind die ja auch vorbereitet worden über die ganzen Akademien, NLZs und ähnliches. Ne? Das ist ja die unter anderem Schule, die du da durchläufst, ne? Dass du für diesen gewissen Moment dann halt eben einfach einsatzbereit bist.
Und das ist ja auch das, was jetzt Undav zum Beispiel oder Amiri vormacht oder dann eben auch Antonio Rüdiger. Wenn sie reinkommen, dann liefern sie auch. Dann sind sie nicht irgendwie plötzlich ein Fremdkörper, sondern zeigen, was sie können. Und das ist ja auch ein positives Beispiel dann für alle. Ihr habt Chancen, ihr könnt reinkommen, ihr müsst dann nur liefern.
Absolut, hundertprozentig, nicht? Ich meine, und guck mal, Uli Rüdiger, ne? Der hätte ja mit seiner Vita, hätte der auch ein bisschen rummuffeln können. Aber der war sich da schon ganz genau einzuordnen. Mhm. Und wie gesagt, man wird ja jetzt zeitnah erfahren, wie es mit Nico Schlotterbeck weitergeht. Und schwuppdiwupp ist dann die Teampaarung in der Innenverteidigung wahrscheinlich Tar Rüdiger, ne? wenn jetzt da eine Pause vonnöten sein sollte, was ich mal glaube, was im Zweifelsfall meinem angeschlagenen Spieler vernünftig wäre, dann zumindest für das letzte Spiel gegen Ecuador.
Mhm. Kann man so einen Teamgeist gezielt entwickeln oder ist das was, was vor allen Dingen auch durch gemeinsame Erlebnisse sich dann entwickelt, vor allen Dingen eben durch Erlebnisse direkt auf dem Platz, also im sportlichen Kontext?
Absolut. Also das ist Handwerkszeug zu einem Großteil. Man kann miteinander super viel an Teamkultur arbeiten mit verschiedenen Mechanismen, ne, mit gemeinsamen Erlebnissen, die man auch außerhalb des Platzes halt eben ein Stück weit fördert und auch einsetzt. Natürlich ist das, was auf dem Platz ist, ne, deswegen gibt es ja auch diesen All-Time-Spruch, entscheidend ist auf dem Platz. Ne? Das ist, kommt ja nicht von ungefähr. Also da ist halt eben all das, was sich abspielt. Ne? Aber der Weg dahin, den kannst du natürlich schon bearbeiten, ne? Indem du mit der Mannschaft, mit den einzelnen Spielern, dir die genau anguckst. Du musst wissen, was du für Charaktere, das also die Ausgangsbestimmung sozusagen. Und du musst dir halt eben gut überlegen, wer in welchem Zusammenspiel das wichtig für dich. Um dann auch gezielt sozusagen Reize zu setzen, ne? Oder auch gezielt Partnerschaften zu fördern. Eben um zu sagen, ne, wenn du eine gewisse Achse hast auf dem Platz, ne, und da soll blindes Verständnis erwachsen, dann ist das halt eben total wichtig, dass du diesen Spielern auch einen gewissen Raum verschaffst, um sich auch besser kennenzulernen. Ne? Weil sozusagen das Beschnuppern auf dem Platz, die Laufwege zu kennen von dem anderen, ist das eine, ne? Aber auch so eine gewisse Grundchemie aufzubauen. Und da kann man verschiedene Methoden nutzen, um halt eben diese Einheiten ein bisschen näher zusammenzubringen oder auch das Gesamte. Und ich meine, du hast ja gesehen, bei einem der letzten, oder ich glaube während der Qualifikationsphase, hatten die Jungs ja irgendwie einen Kaktus oder so oder irgendwelche Blumen, ne, die sie dann da besonders gepflegt haben und. Ne? Also in so einem hoch durchgetakteten System wie Fußball, ne, sind es ja manchmal die banalsten Dinge, mit denen du so wieder down to earth kommen kannst. Ja. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge, die man machen kann, ne? Ob du eine Identifikation über ein gemeinsames Stofftier schaffst oder irgendwie ein gemeinsames Ziel. Entwickelt, was außerhalb des Sports auch möglicherweise ist. Ob du Anreizsysteme machst, mit mehr frei zu bekommen, das ist also während so einer WM wollen die das eigentlich gar nicht. Da sind die meisten Spieler froh, wenn sie in ihrem Rhythmus bleiben. Und aber da gibt's ultra viele Dinge. Da ist nur die Individualität entscheidend. Ne? Das kann man schlecht von außen jetzt irgendwie sich da schlaue Sachen überlegen, sondern man muss wirklich die Jungs kennen. Man muss wissen, was gerade für die wichtig ist und dann halt eben das Gesamtpaket schnüren.
Also du meinst so ein Stofftier oder eben irgendwas ähnliches, der Kakadu bei Bayern München, so als Paradebeispiel?
Ja, das manchmal kann es so einfach sein, ne? Also vermeintlich einfach sein. Manchmal ist es halt komplexer, ne? So, du sehnst dich ja jetzt danach, was ich auch total verstehen kann, ne? Dass man ein Bild dafür schafft, ne? Dass man halt irgendwie ein Symbol dem entgegenstellen kann. Das kann manchmal so sein, ne, dass das halt noch so der Verstärker ist, dass man sagt, das ist ein Thema. Es kann aber auch sein, dass es halt total wichtig ist, ne, dass man vielleicht mit den Jungs irgendwie einen Podcast zusammen halt auch aufnimmt. Mhm. Ne, und dann ist das für sie ein Ritual. Oder dass irgendwie Person XY den Social-Media-Account übernimmt. Oder dass man diese berühmten Fußballturniere, ne, diese, wo schon ganze Hotel Innenräume zerstört wurden, also Fußballtennis oder ähnliches, da Einzug halten lässt. Ne? Und da entsteht irgendwie unter den unterschiedlichen Gruppen so ein Spirit, was dann da zusammenschweißt. Ne? Oder dann guckt eine Serie zusammen. Das ist so ein weites Feld. Das kommt immer, wie gesagt, auf die einzelne Mannschaft an. Ne? Und man muss auch. Und das ist halt eben das, was man eher ungerne dazu sagt. Man muss immer so ein bisschen auch Glück haben, dass man den richtigen Triggerpoint erwischt, der dann dazu führt, dass die Mannschaft dann auch mitzieht, ne, und sich darauf committet. Da braucht man dann halt tatsächlich auch so Typen, ne, wie so ein Dennis Undach oder ja früher Thomas Müller, ne, der so eine gewisse Grundchemie in die Mannschaft reinbringt, ne, und dadurch einem es auch leichter macht, so einen Einstieg zu bekommen.
Wie viel Einfluss hat Nagelsmann, wenn du das von außen guckst? Was glaubst du, was kommt von ihm? Was man jetzt gelesen hat, er macht Teambuilding vor allen Dingen auch für seinen Staff, wie man so schön sagt, hat neulich einen Restaurantbesuch, glaube ich, gemacht und sich laut Andreas Rettich dafür fast verschuldet. Aber das ist natürlich auch schon was, was dann irgendwo diesen Zusammenhalt ziemlich befördert.
Die Frage ist, wer war Besitzer dieses Restaurants, dass es zu fast Überschuldungsszenen gekommen ist? Ja. Wenn das schon Teambildung ist, ne, dass man dann zusammen essen geht, dann würde ich sagen, ist das noch eher so die weichere Kost von Teambildungsmaßnahmen, aber spricht auf jeden Fall für ihn, ne, dass er da eine Antenne hat. Du, ich glaube, am Ende ist es so, dass du als Trainer ein Spiel gewinnst, hast du alles richtig gemacht, verlierst du, musst du dich hinterfragen, hast du auch viel falsch gemacht. Das ist eine relativ simple Rechnung im Fußball, gerade innerhalb eines WM-Turniers. Du kannst jetzt noch so viel Laber-Rhabarber machen und es zeigt dir auch, wie faszinierend Fußball ist, dass wir beide uns hier heute darüber unterhalten. Aber das ist ein Tagesgeschäft. Es geht darum, dass du innerhalb der Vorrunde möglichst unbefleckt da rausgehst. Es geht darum, dass du möglichst viele, in Klammern alle Spiele während des Turnierverlaufs gewinnst, um dann Weltmeister zu werden. Das sind die beiden großen Benchmarks, die du während eines WM-Turniers hast. Nicht mehr, nicht weniger. Und aber deswegen ist am Ende natürlich Julian Nagelsmann der Kopf der ganzen Geschichte. Er ist der Dirigent, er orchestriert das alles. Auch übrigens das, ne, wie Teambildung innerhalb der Mannschaft halt eben erfolgt. Über eben seine Spezialisten, die er da an Bord hat, ne, mit Psychologinnen und Psychologen und. Das ist ja ein Gewerk von so vielen Menschen, die da mittlerweile dran beteiligt sind. Ne, und da ist er das Gesicht.
Hat klare Hierarchien geschaffen, klare Rollen verteilt, die anders als eben zu den Turnieren 22 und 18 eben auch akzeptiert werden. Also da schon wirklich nicht nur das Gesicht, sondern auch derjenige, der es dann tatsächlich durchsetzt und der offensichtlich dann auch, Stand jetzt zumindest, akzeptiert wird.
Ja, absolut. Ich glaube nur, wenn du dir die Charaktere anschaust, es hat sich im Fußball schon auch einiges verändert. Wir haben mittlerweile einen ganz anderen Typus im Durchschnitt im Fußball, als wir das noch vor eben 4 Jahren oder auch vor 8 Jahren hatten. Das heißt, das sind schon alles, wie gesagt, in der Grundausbildung, ne, gesehen, unfassbar durchtrainierte Berufsfußballer, so würde ich es mal ausdrücken. Ne? Also dieser berühmte Straßenfußballer, den wir immer wieder uns wünschen, ne? Und vielleicht jetzt auch wieder mit so einem Dennis Undarf in dem Team haben, der bekommt immer weniger Raum, weil natürlich alleine aufgrund der Tatsache, was du für ein taktisches Paket da so zu tragen hast, ne? Und was du alles so für Skills drauf haben musst, wie viele unterschiedliche Systeme du drauf haben musst, die man zum Teil nicht innerhalb von irgendwie 3,5 Monaten Vorbereitung auf irgendetwas lernt, ne, sondern da braucht man dann schon eher so 3,5 bis 5 Jahre, bis man das dann alles so draufgepackt hat. Das ist halt so, ne, dass du, wie gesagt, einen gewissen Typus hast, der es dir als Trainer natürlich auch irgendwo leichter macht. Ich sehe jetzt so keinen direkten Michael Ballack in dem Team, ja, oder ich sehe jetzt keinen anderen, wo ich sage, trotz verschiedener Ansprüche, die er sicherlich stellen könnte, der sich so besonders irgendwie über eine Mannschaft stellt. Also so ein Florian Wirtz ist vom Typus her, ne, kann sein, dass das irgendwann noch kommt. Darf ich auch nicht vergessen, wie alt die Jungs da zum Teil erst sind. Ist ja jetzt kein Lautsprecher in sich. Ne? Oder auch ein Kai Havertz, kein großer Lautsprecher. Ich meine, er hat im Champions-League-Finale gestanden, ein Tor geschossen. Ne? Ist auch jetzt relativ erfolgreich unterwegs. Aber es sind halt eben, ne, es sind nicht diese Typen, wie wir die auch schon mal in deutschen Mannschaften hatten, wo ich so sage, puh, das ist auch untereinander schon ganz schön anstrengend. Also von denen, ne, um es mit uns Normalsterblichen zu vergleichen, also mit so Typen hätte ich jetzt auch keinen Bock gehabt, auf Klassenfahrt zu fahren unbedingt.
Naja, von daher ist die Mannschaft schon ein sehr homogener Haufen, die sich ganz gut verstehen und wie gesagt eben die Rollen akzeptieren. Auch Dennis Undorf akzeptiert sie ja im Moment, seine Jokerrolle. Es gab vor der WM diese öffentlichen Zweifel an seiner Rolle. Es wurde diskutiert, macht Nagelsmann mit ihm alles richtig? Nagelsmann hat selbst da ja auch einiges zu beigetragen, dass es diese Diskussion gab, die kryptischen Äußerungen dann im März, das Gefühl, dass er den Undorf überhaupt nicht mag. Jetzt scheint das ins komplette Gegenteil umzuschwenken. Was sagt der Umgang von Nagelsmann mit Undorf über Nagelsmann aus deiner Sicht aus? Ist da ein Prozess zu erkennen? Wie würdest du es beurteilen von außen?
Auch da erinnern wir uns oder führen wir uns nochmal vor Augen. Nagelsmann ist, wenn ich mich verstehe, der jüngste Nationaltrainer während oder bei der WM, wenn ich das richtig überblickt habe. Ich habe es nicht mehr mal nachgeschaut, aber ich meine, das so in Erinnerung zu haben. So. Und von daher sagt das ja eigentlich schon vieles darüber aus. Ne? Also der Julian Nagelsmann ist sicherlich ein hoch talentierter Trainer, aber er ist natürlich weit davon entfernt, dass man jetzt sagt, er hat schon in seinem Trainerleben alles erlebt. Der ist noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Ja? Und bei den ein oder anderen Äußerungen, bei dem ein oder anderen, sagen wir mal, übermotivierten, wo er so in PKs auch verbal, ne, mit, glaube ich, seinen großen Vorbildern Schritt halten möchte und da so ein bisschen übermotiviert manchmal reingeht in das ein oder andere, hat er noch lernen. Ne? Und diese Undorf-Geschichte, die ist total in die Hose gegangen. Ja? Und da hat er richtig Prügel für bekommen und auch zu Recht. Übrigens auch intern, was man so hört. Ne? Also da gab es schon einige, die gesagt haben, so, pass auf, Freund, ne? So geht's nicht. Weil einfach das natürlich auch komplett gegen den Teamgedanken geht. Ne? Man hat ihn da, glaube ich, auf dem falschen Fuß erwischt und er hat dann leider, ne, nicht das gemacht, was man dann eigentlich an der Stelle tun sollte, ne? Nämlich zu sagen, okay, ich schluck's jetzt runter, sondern er hat das, was er gesagt hat. Aber das ist letztendlich ja das, was wir uns wünschen, ne? dass man nicht bei diesem Komfort passiert, sondern dass auch mal jemand ausbricht, mal was anderes sagt. Das hat er dann getan, wie gesagt, hat nicht nur von seiner Lebensgefährtin, ne, sondern auch von breiten Teilen der Öffentlichkeit, aber auch intern des DFBs eins auf die Nase bekommen, hat sich danach dann dafür entschuldigt oder um Entschuldigung gebeten. Dem ist ja dann auch von den unterschiedlichen Parteien stattgegeben worden. Aber es zeigt halt eben klar, ne, dass Julian Nagelsmann, ne, da immer ein Kandidat für ist, ne, natürlich auch irgendwas ja, zu machen, ne, was dann vielleicht nicht so aus Teambildung oder aus Sicht von jemandem, ne, der sich um die Teambildung bemüht, so 100% ideal ist. Und auf deine Ursprungsfrage mit Dennis Undorf zurückzukommen, man kann das ja immer von unterschiedlichen, auch da wieder Blickwinkeln sehen. Worüber will sich Dennis Undorf jetzt konkret beschweren? Er kann ja sagen, es läuft wirklich für ihn mehr als perfekt. Er ist Volksheld geworden. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass Deutschland jetzt gerade da steht, wo es eben steht. Und er hat das aus einer Rolle heraus machen können, wo man sagt, wow, ne, super. Ich meine, du siehst ja bei Lukaku jetzt und Belgien, ne, im ersten Spiel ist er als Joker reingekommen, hat dieses Tor dann da erzwungen. So im zweiten Spiel hat er unfassbar viel erwartet. Ich glaube, als Stürmer einer der meisten Ballkontakte gab aus seinem Team, aber hat eben das dann auch nicht geschafft, dieses Tor zu machen. Das heißt, jetzt ist es immer hätte Fahrradkette. Was wäre passiert, wäre er wieder als Joker reingekommen. Aber ich glaube, da muss man halt am Ende, wie gesagt, dann darauf vertrauen, ne, wo der Trainer das Momentum mehr sieht. Er hatte ja nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste schon den Hinweis gegeben, dass er sich vorstellen kann, da an der Startaufstellung dann für das Spiel gegen Ecuador was zu verändern. Und ich meine herausgehört zu haben, dass auch so ein Dennis Undav dann möglicherweise in der Startelf stehen könnte für dieses Spiel, wo es ja dann nicht mehr so hundertprozentig um viel geht. Ja, wird man abwarten, ne? Aber ich weiß nicht, ne? Das liegt wahrscheinlich an irgendeiner Tradition im Fußball, dass man so der Meinung hat, du bist nur ein vollkommener Spieler, wenn du da in der Startelf stehst. Ich glaube, von diesen Gedanken sollte man sich verabschieden.
Und das hat Nagelsmann ja aber eigentlich auch schon frühzeitig anmoderiert, als er gesagt hat, wir haben den Spielern Rollen verpasst. Wir wollen, dass sie diese Rollen erfüllen. Von daher ist Joker wahrscheinlich die Rolle für Dennis Undav. Aber nochmal ganz kurz, der Schwenk zu Nagelsmann zurück. Wenn man sagt, man ist bereit, die Meinung zu ändern, zu korrigieren, dem anzupassen, was dann tatsächlich der Ist-Zustand ist. Das ist eigentlich dann aber auch etwas, was Führung eigentlich auszeichnen sollte, oder?
Das ist Führung, ja, das ist Führung, dass man sich immer wieder hinterfragt, ne? Dass man nicht sagt, das haben wir immer schon so gemacht oder ich habe jetzt so entschieden und jetzt ziehe ich das so durch, sondern man muss wachsam bleiben, ne? Man muss eine Antenne dafür haben, wie sich etwas auch entwickelt, weil vieles kann man eben auch nicht von vornherein festlegen, das muss man sich entwickeln lassen und dementsprechend immer wieder Entscheidungsprozesse anpassen, definitiv. Und in dem Fall hat er das sehr, sehr klug gemacht, ne, und hat ja sicherlich, wie gesagt, auch Leute um sich herum, einen Beraterstab, mit dem er sich zusammensetzt. Ne, hat sicherlich auch einen Rudi Völler dabei, ne, der ihm jetzt nicht ins Tagesgeschäft reinquatscht. Ne, also im Sinne von, du musst das jetzt machen, weil in einer Zeitschrift mit 4 Buchstaben erhöht sich der Druck gerade oder so. So wird es nicht ablaufen. Ne, nur er wird ihm schon als Berater zur Verfügung stehen und gewisse Erfahrungen halt eben mit einbringen.
Und Rudi Völler hat ja das Turnier schon aus verschiedensten Positionen dann auch begleitet und mitgemacht, war selber Teamchef, war Spieler, hat also auch unter Franz Beckenbauer natürlich gelernt, wie eben so eine positive Mannschaftsführung auch geht. 1990 ist das, oder verklärt man das jetzt im Nachhinein, war das so das Paradebeispiel für gute Führung, wie der Kaiser das eben wegmoderiert hat? Geht's raus, Jürgen, spielt's Fußball. Ich weiß, das fasst das Wirken von Kaiser Franz viel zu kurz.
Du, ich muss da auch immer dreieinhalb Sekunden drüber nachdenken in der Einordnung. Es ist eine Facette von Führung, ne, dass du halt eben, wie gesagt, für den Moment ein Gefühl entwickeln musst und sagen musst, okay, akzeptierst du es, um in der Neuzeit, ne, so jemanden einzubringen, dass du einen Typen wie Mario Basler hast, ne, der da, wie er selber mal kokettierend gesagt hat, ne, da bis 3-4 Uhr nachts irgendwo an irgendeiner Bar gehangen hat und dann halt eben am anderen Tag die Leistung abgerufen hat, und die er konnte und die war dann überragend. Von daher dann, sagst du als kluger Trainer wahrscheinlich im Zweifelsfall, jetzt mal weg von so gesundheitlichen Aspekten, dass du sagst, ne, mach's einfach, ne, sauf dich von mir aus komplett über den Jordan und wenn du dann die 5 Scorer-Punkte dann beisteuerst und zu irgendeinem Erfolg, mir wurscht. Das ist natürlich heute viel, viel, viel schwieriger geworden, damit so verschiedenen Situationen umzugehen. Also 1990, da gibt es ja diverse Geschichten, ne, wer sich da wie über irgendwelche Zäune oder durch irgendwelche Hintereingänge geschlichen hat, ne, und da irgendwelche Privat-Auswärtsspiele gemacht hat. So, ne, das hat sie ja sehr, ne, damals gab es aber eben nicht ein Podcast, die diese hier, es gab nicht 12.000 Social Media Accounts, die das Ganze begleitet haben. Also da war Führung in sich natürlich noch ein bisschen einfacher, deswegen alleine, weil du mehr Zeit hattest, auch Dinge zu entscheiden. Heute ist der Zeitfaktor, kommt natürlich auch noch dazu, dass von wem auch immer irgendwelche Forderungen gestellt werden, du öffentlich an den Pranger gerätst, du ständig in PKs dich erklären sollst und musst und von daher schon, ne, dann einfach du manchmal Entscheidungen triffst, die im ausgeruhten Zustand wahrscheinlich etwas anders gewesen wären.
Würdest du Undav von Beginn an spielen lassen gegen Ecuador und dann auch im 16-Finale? Würdest du seine Rolle ändern, wenn du Trainer wärst, oder würdest du sagen, nee, dieses Momentum, das ist die Rolle, das passt, das funktioniert und solange wie es funktioniert, ist es für uns viel wichtiger, als dass wir jetzt dem Druck von außen standgeben.
Also ich will mich nicht aus der Verantwortung oder aus dieser Frage rausschleichen. Mhm. Ich würde sie versuchen, nur so zu beantworten. Wenn ich mit Dennis Undaff nicht das Gespräch gesucht hätte, ja, und ich mit ihm auch über seine Rolle reden würde ständig, und da gehe ich mal von aus, dass das der Bundestrainer tut, dann sehe ich da überhaupt keine Problematik hinter. Mhm. Weil wenn Dennis Undaff sich jetzt hinstellt und sagt, du, lieber Julian, geh mal von außen, das ist so die andere Form, das ist mein absoluter Kindheitstraum. Mhm. Ja, es war immer schon so, als ich damals in DFB-Bettwäsche geschlafen habe, dass ich mir gesagt habe, ich möchte gerne einmal in meinem Leben in der Startelf bei einem WM-Spiel stehen. Mhm. Wenn er das sagen würde, würde ich als Trainer wahrscheinlich dazu tendieren, um zu sagen, Engel, dann bitteschön, hier gegen Ecuador haben wir die große Chance, mach es, und wenn du dann 7 Buden machst, dann verspreche ich dir, dann werde ich da auch nichts dran ändern, ja, dann ist das okay so. Wenn er aber zu mir kommt oder wir in dem Gespräch feststellen, dass das für ihn völlig okay ist, weil er seinen Wert erkennt, ne, oder beziehungsweise man sagt, ne, kann ja auch sein, dass es einen Gegner mal gibt, ne, wo man diese Art von Spieler mit einer gewissen mehr Robustheit, mehr Schlitzohrigkeit vielleicht sogar präferiert, ne, und sagt, umgekehrt, ne, dann ist jemand wie Kai Havertz oder wer auch immer derjenige, den man dann als Joker reinsetzt. Ne, sowas soll es ja spieltaktisch auch geben. Dann ist das eine andere Sache. Ne, aber im Grunde genommen, ich finde, es läuft alles gerade super gut. Mhm. Es gibt, also ich verstehe nicht, was dadurch besser werden sollte. Also würden wir beide jetzt uns darauf einigen, ne, dass du mir sagst, naja, Johnny, das ist ja ganz einfach. Das ist Mathematik. Je mehr auf dem Platz steht, desto mehr Tore steht der Potenzial. Wir jetzt davon ausgehen würden, was dann heute er hätte, wenn er von Anfang an gespielt hätte, 4 Tore geschossen, ja, statt jetzt nur irgendwie nur 2, dann ist es ja No-Brainer. Dann, ich glaube, würde es so einfach laufen. Weiß ich nicht, ne? Aber ich glaube, du musst dir die gesamte Mannschaft anschauen. Warum spielt ein Sané? Da haben wir ja bisher noch nicht drüber geredet. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht nur deswegen, weil der unfassbar wichtig offenbar ist für die innere Teamstimmung, ja, dass der halt einen unfassbaren Impact hat. Das ist nur ein kleiner Müh, ja, von der ganzen Geschichte. Weil du kannst natürlich jetzt auch irgendwie das Maskottchen der Mannschaft sein und würdest jetzt trotzdem dann nicht die ganze Zeit spielen. Ja, aber mit Julian Nagelsmann sieht da halt irgendwas in ihm, ne, und weiß auch, ne, dass er aber gute Alternativen hat. Ne? Und da wird sicherlich auch im Laufe der WM sich noch was tun.
Da sind wir gespannt, wie das geht. Welche Schwächen hast du denn? Wir haben immer nur Stärken jetzt und positive Aspekte rausgehoben aus dem Spiel gegen die Elfenbeinküste. Da noch gesehen, was hat dich da am meisten beschäftigt, wo du sagst, oh, gegen Frankreich, Argentinien, gegen die ganz Großen. Wäre das jetzt aber, da würden wir ganz anders reden.
Ja gut, ist ja sehr, sehr, sehr schon aufgefahren worden, zumindest in diesem Spiel. Ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen mit der generellen Kritik, ne, weil dafür ist ein Joshua Kimmich beispielsweise outstanding, was an sich ja seine Leistungen angeht, aber das war natürlich dann schon so am äußersten Limit, wie er da gespielt hat. Sowieso geht es um Erfahrung, ne? Nathaniel Brown auf der anderen Seite ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Spieler. Aber wenn es jetzt um diese Punch-Games geht, ne, wo du so sagst, so in der Crunch-Time geht es jetzt darum, Sieg oder Niederlage, muss man dann halt eben auch sehen, ne, wie sich so das ein oder andere dann da zusammenfügt. Absolute Oberweltklasse sehe ich in dieser Mannschaft nicht aktuell. Das muss aber noch nicht mal was Negatives sein. Das kann sogar am Ende vielleicht den Ausschlag geben, dass eine Mannschaft dann besser zusammenfindet und sagt, es gibt jetzt nicht so diesen einen Überspieler, wo man drauf guckt und dann im Zweifel sagt, na, soll der mal rennen. Ansonsten, ich finde, Umschaltbewegungen, da war noch Luft nach oben. übrigens auch in dem ersten Spiel gegen Curaçao ja schon. Also auch deswegen ist das Gegentor entstanden. Mhm. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Also diese Gesamtgemengelage, glaube ich, ne, wie die einzelnen Gewerke untereinander eben verbunden werden, miteinander da und dann wieder der Turniermannschaft man halt eben noch so 2,5 Umdrehungen brauchen. Mhm. Und da ist es natürlich dann immer gut, wenn man sich Zeit erkaufen kann, im Sinne von, dass man dann gegen die Elfenbeinküste eben doch gewonnen hat, verschiedene Diskussionen sich damit erspart und dadurch dann halt eben etwas entspannter sozusagen in die Zukunft reiten kann.
Wenn sogar Uli Hoeneß jetzt schon lobt und die Wechsel lobt, dann ist aber tatsächlich was passiert. Also dann muss man schon sagen, dann hat Nagelsmann wirklich eine ganze Menge richtig gemacht, weil der argumentierte ja vor ein paar Wochen auch noch komplett anders. Also von daher, da hat sich tatsächlich was bewegt.
Ja, Uli Hoeneß, der ist momentan so beschäftigt mit den Basketballern vom FC Bayern. Das ist historisches Glück für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der kann sich jetzt nicht um beide Baustellen kümmern. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, aber da gibt es jetzt auch nicht viel zu granteln zurzeit.
Nein, Gottes Willen. Ecuador jetzt als Test auch für die Stimmung, dann vielleicht auch, um noch ein bisschen die Stimmung zu verbessern. Wie würdest du es machen? Rotation, um den einen oder anderen einfach reinbringen, um ihn ruhig zu halten. Gar nicht mal jetzt UNDAF unbedingt, sondern einfach noch ein bisschen was anderes. Testen oder einspielen? Was wäre da deine Idee?
Ja, also ich bin grundsätzlich ein großer Freund davon, alle mitzunehmen, ne, und zu gucken, wo schaffst du Möglichkeit, jedem so seinen Raum zu geben. Ich glaube, dass man das tatsächlich auch nicht nur auf so einer Bühne im Spiel machen kann, sondern dass es dafür auch andere Möglichkeiten gibt. Von einer PK angefangen bis hin halt eben zu der Wertigkeit oder der Wertschätzung, die du als Bundestrainer jemandem auch innerhalb des Konstrukts innerhalb dieser Reise mitgibst. Ich würde persönlich mich für weiter einspielen entscheiden, weil da geht schon darum, dass du in so einen gewissen Rhythmus reinkommst, dass du guckst, hättest du jetzt die Situation, dass du in der Innenverteidigung zum Beispiel wechseln müsstest, dann würde sich die Frage ja da auch alleine schon mal nicht stellen. Mhm. Und ich glaube, wem würde das jetzt was bringen, zum Beispiel auf den Außenpositionen oder ähnliches, da was zu wechseln, da würde es mehr für mich sprechen, halt zu sagen, okay, du hast jetzt dich einmal für das und das entschieden, bleib dabei. Ja, weil im Zweifelsfall hast du ja noch ein zweites Problem, was du dir dann da hochzüchten könntest. Stell dir vor, im Optimalfall würdest du gegen Ecuador dann auch das dritte Spiel gewinnen, möglicherweise auch in einer gewissen Höhe, und Ecuador aber hätte nicht mehr den 100%igen Drive an irgendeiner Stelle, I don't know, dann klopfen natürlich dann wieder 12.000 Leute auf deinen Schultern und sagen, naja, aber der kann doch jetzt nicht aus der Mannschaft raus. Ne? Und ich glaube, da würde ich dazu tendieren zu sagen, ne? Punkte immer wieder wechseln, auch mit Blick auf irgendwelche Wehwehchen, vielleicht auch der Historie von gelben Karten, die man schon angesammelt hat oder ähnliches, also wenn dem so wäre. Aber ich würde jetzt nicht da eine große Rotation anfangen.
Dann gucken wir mal, wie Nagelsmann das auf jeden Fall dann handeln wird. Schön ist ja zu sehen, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie gut aktuell Deutschland ist. Oder wie aktuell gut Deutschland ist, sondern wie schnell sie jetzt lernen können, eben noch besser zu werden, um die weiteren Aufgaben zu meistern. Wenn wir in 3 Wochen auf dieses 2:1 zurückblicken, der Blick in die Glaskugel, der muss bei uns am Ende sein. War das dann einfach nur das Spiel für den Gruppensieg, oder war das vielleicht, könnte es noch etwas gewesen sein, was darüber hinausgeht? So ein Moment, wo das Turnier wirklich beginnt, wo wir eine Geschichte erzählen, die eben nicht wie vor 4 Jahren von Graugänsen erzählt, sondern von was völlig anderem.
Mag sein, ja. Das vielleicht war es aber auch der Moment, wo Joshua Kimmich die Anaconda im Teamhotel entdeckt hat, die sich ja dann als Blindschleiche oder was ähnliches dann doch in Wald herausgestellt hat. Es gibt viele kleine und große Momente, die man auf so einer Reise hat. Und weiß ich jetzt nicht, ne, ob jetzt Elfenbeinküste, ne, die ich in keinster Weise in was auch immer einsortieren will. Ne? Das war das Spiel, was den es galt zu gewinnen. Ein unfassbar unangenehmer Gegner. Das hat die Mannschaft gemacht. Da bärenstarken Mentalität, gerade zum Ende raus. Und von daher, ne, wird das was sein, wo man sich tatsächlich ja auch einiges drauf einbilden kann, ne, weil mit Blick auf andere Mannschaften in diesem Turnier, die haben das nicht geschafft. Ja, und diese Mannschaft hat das geschafft. Und das kann natürlich was sein, ne, wenn du in Berlin oder wo auch immer, ne, dann irgendwann den Pott hochhältst, dass du dann halt eben sagst, ne, das war ein Teil dieser Reise, ne, aber du wirst wahrscheinlich im Zweifelsfall auch im 16. Finale und, ne, auf die jeweiligen Spiele zurückblicken, ne, und dann halt eben sagen, wenn ich es richtig im Blick habe, kannst du ja auch relativ früh schon auf Frankreich tippen, treffen. Ja. Das ist also jetzt so, das sind ja dann alles auf einem möglichen Weg weiter nach oben, sind das ja dann schon auch Gegner, ne, wo wir, wenn wir die Glaskugel jetzt nicht überstrapazieren wollen, aber wo wir sagen müssen, da müssen wir schon einige Plätze für Freiheit, ne, weil einigen wir uns doch das Gespräch von uns beiden, ja, was wir bisher geführt haben zum Turnierverlauf, ja, dafür können wir uns leider aber auch mal so gar nichts kaufen, wenn du dann da würde ich sagen, ich würde mir noch irgendwie 3 Stunden Gaugänse angucken, ja, wenn wir dann damit das Achtelfinale überleben könnten. Ja, aber das ist dann halt immer die Geschichte. Ja. Kriegst dann irgendwie Frankreich raus, ist das für mich egal, ob das jetzt Frankreich am Ende ist oder ja, Curaçao, dann wäre das Curaçao gewesen im Achtelfinale, fliegst du da raus, dann wird sich dieses Land wieder in ganz, ganz tiefe Selbstzweifel stürzen. Ja? Und dann lieber Graugänse.
Und wir wissen ja alle eins, hinterher sind wir alle schlauer, vor allen Dingen wir zwei. So muss das natürlich dann auch sein. Gianni, ich danke dir für die Einblicke in Teambuilding und Führungsqualitäten am Beispiel der deutschen Nationalmannschaft. Vielen Dank, dass du da warst heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.